Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Heute sprechen wir wieder mal über einen Propheten. Und zwar ist heute Jona, Yunus, unser Thema. Ich bin Kybra und bei mir ist meine tolle Co-Moderatorin Maike.
Hallo.
Hallo Maike.
Schön hier zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Grüße an Rebecca. Rebecca ist leider auch diesmal nicht dabei. Und wir werden
aber wahrscheinlich Esther heute als Special Guestin zu Jona kurz hören.
Genau, darauf freuen wir uns. Ja, Jona, Yunus. Manchmal sehe ich auch, dass es Jonas ist. Ist das jetzt Jona oder Jonas?
Also in meiner Bibel steht Jona.
Okay.
Und ich denke, so ist Jona auch im christlichen Kontext bekannt und genannt.
Okay, super. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Woran denkst du eigentlich bei Jona? Wenn du Jona und an die Geschichte von Jona denkst, so vielleicht zwei Stichpunkte?
Also ich habe auf jeden Fall sofort Bilder im Kopf. Ja, ich habe einmal das Bild von diesem roten Wutkopf im Kopf.
Aha.
Und von diesem großen Walfisch, von Jona im Bauch gefangen, von diesem Wal, das viele Wasser drumherum. Das sind die Bilder, die ich sofort im Kopf habe. Woran denkst du?
Ich denke auch sofort an den großen Fischwal eher wahrscheinlich. Und an das Gebet von Jona, weil bei uns ist das einfach sehr präsent, dass Jona, man lehnt sich an das Gebet von Jona an und sagt, das ist so das Gebet, was man im Kopf hat, wenn man an Jona denkt. Und bevor wir aber überhaupt jetzt nochmal weiter sprechen, wir haben jetzt Wal gehört, wir haben jetzt einen roten Kopf gehört, wir haben jetzt ein Gebet gehört. Was war eigentlich die Geschichte von Jona und was hat er eigentlich gemacht? Möchtest du vielleicht uns einen kurzen Einblick oder Einblick geben, wie es in der Bibel vorkommt?
Mhm. Also Jona steht im Ersten Testament und die Geschichte von und um Jona umfasst nur 4 Kapitel und hat trotzdem ein eigenes Buch. Das finde ich immer ganz besonders. Also wenn ich habe hier meine pinke Bibel dabei. Kybra sieht sie. Kybra hat einen pinken Laptop. Ich sitze hier, da ist der Koran drauf. Ich habe die pinke Bibel dabei. Und es sind tatsächlich nur 4 Kapitel in diesem großen Buch der Bibel. Und es geht tatsächlich darum, dass die Geschichte so beginnt, dass Gott zu Jona kam und Jona sagte, bitte geh nach Ninive in diese große Stadt und rede dort den Menschen ins Gewissen, sag ihnen, dass sie vernichtet werden, wenn sie sich nicht an meine Gebote und an meine Forderungen halten. Also ziemlich makaber und harsch und fordernd. Und Jona hört nicht darauf, sondern Jona flieht. Jona läuft genau in die entgegengesetzte Richtung, ganz weit weg von Ninive und kommt an einen Hafen und steigt dort an Bord von einem Schiff und fährt mit diesem Schiff noch weiter weg, damit er auf jeden Fall nicht von Gott gesehen werden kann, so heißt es. Er möchte Gott vor Gott fliehen. Und es braust sich ein großer Sturm zusammen auf dem Meer. Und die Seeleute fragen sich, woher kommt das, womit hat das zu tun? Und sie werfen ein Los und das Los fällt auf Jona. Und Jona soll dann sagen, ob er schuld ist an diesem Unglück, aus welchem Volk er stammt, was sein Beruf ist. Und das Jona ahnt es dann schon, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht liegt es an meinem Gott, vielleicht ist mein Gott verärgert über mich, weil ich abhaue. Und Jona sagt, werft mich über Bord. Die Männer wissen, dass das den Tod zur Folge hat und schmeißen ihn dennoch von Bord. Und Jona fällt ins Wasser und Gott schickt einen Wal oder einen Fisch. Und dieser Fisch, der verschlingt Jona. Und 3 Tage verbringt Jona in diesem dunklen Bauch. Und Kapitel 2 heißt auch im Bauch des Fisches. Und dort spricht Jona dieses Gebet. Und Gott befahl am Ende, also nach 3 Tagen danach diesem Gebet, dem Fisch Jona an Land zu bringen. Und dort spuckte der Fisch ihn aus. Ich finde, das ist auch so eine wunderbare Szene, ehrlich gesagt. Und dann sind wir bei Kapitel 3 und dann beginnt das Kapitel 3 wieder genauso wie Kapitel 1.
Aha.
Da ging das Wort des Herrn zu Jona ein zweites Mal. Jona macht dich auch nach Ninive und sagt den Menschen, sie sollen umkehren, sonst werden sie vernichtet werden. Und Jona tut dies. Diesmal folgte er dem Wort Gottes, ging in die Stadt Ninive, sagte das den Menschen noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Und die Menschen hörten auf Jona. Sie zogen Trauerkleider an, sie beteten, alle ohne Ausnahme, so heißt es. Mhm. Sogar der König warf seinen Königsmantel ab und zog selber Trauerkleider an. Es wurde sogar den Tieren befohlen, aha, Trauerkleider anzulegen. Also alle ohne Ausnahme kehrten um, in Anführungsstrichen, um ja, dass Gott dann doch vielleicht Erbarmen mit ihnen hat und von seiner Gewalttat ablässt, von seiner Aussicht. Und Gott sah das, was die Leute taten, dass sie umkehrt von ihrem, in Anführungsstrichen, bösen Weg. Und dann tat es Gott leid, sie zu vernichten zu wollen. Und er beschloss, seine Drohung doch nicht wahrzumachen. Und draußen vor der Stadt saß Jona und wollte dem Schauspiel zusehen, ob die Stadt jetzt endlich zerstört wird. Aber sie wird nicht zerstört. Und da packte der Zorn Jona. Er war wütend darüber. Und Gott ließ eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Ihr müsst euch vorstellen, es war alles voller Wüste und die Sonne brannte. Und ja, Jona saß da zornig und wütend darüber, dass er jetzt quasi als falscher Prophet da stand. Ja, das ist ja das, was ihn so verärgerte. Und Gott lässt dann einen Strauch wachsen, der gab ihm Schatten. Und zugleich lässt er ihn wieder eingehen. Und dann stach wieder die Sonne auf sein Gemüt und er verlor fast die Besinnung, so heißt es hier, und wünschte sich dann tatsächlich den Tod. Er sagte, ich will lieber tot sein als weiterleben, Gott. Und Gott fragt, hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Ja, ich habe recht. Und Gott sagt, die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun, eine so große Stadt? Sie alle wissen nicht, was links und rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Fragte Gott. Es endet mit dieser Frage Gottes. Der Ausgang der Geschichte ist ungewiss. Und bereitet jetzt also viel Platz für Interpretation. Deswegen habe ich so ausführlich die Geschichte einmal ins Bewusstsein geholt und bin jetzt natürlich gespannt, wo kommt denn die Jona-Geschichte im Koran vor? Kommt sie über mehrere Suren vor oder ist sie dort nur ganz knapp? Kübra, erzähl uns das mal.
Also ich fand es super, dass du jetzt das auch so umfangreich erzählt hast, weil an vielen Stellen kann ich auch andocken. Jona hat bei uns tatsächlich auch einen eigenen Kapitel, aber der Kapitel trägt seinen Namen. Also es wird nicht in dieser Sure nicht nur über Yunus gesprochen. Im 10. Kapitel, also Sure, heißt es eben Suratul Yunus. Und es kommt erstmal was anderes, über was anderes wird gesprochen und danach kommt eben die kurze Erzählung von Jona und danach kommt sie auch nochmal in der 37. Sure vor und aber auch in der 21. immer kurz Abschnitte und sprunghaft. Bei uns kommt zum Beispiel gar nicht vor, dass er in diesem Bereich Ninive unterwegs ist. Aber wir haben diese Erzählung auch. Mhm. Das haben wir durch die Sira. Sira ist die Prophetengeschichte-Erzählung. Und da haben wir auch eine Überlieferung. Da ist es folgendermaßen, als der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, in Taif ist. Taif ist eine Stadt zwischen Mekka und Medina. Und da stoßt er auf Boykott und er wird von Menschen mit Steinen, vor allem auch von Kindern mit Steinen beworfen. Und seine Anhänger sagen dann, komm, wir müssen dich beschützen, komm in den Garten und er wird dann im Garten von zwei Gefährten aufgenommen und ein Sklave, Abdas heißt er, er soll ihm Weintrauben geben, damit er auch davon ein bisschen essen kann. Und so kommen sie ins Gespräch und bevor der Prophet quasi eins von den Trauben nimmt, dann sagt er Bismillahirrahmanirrahim, also diesen Segensspruch, bevor wir essen, sagen wir im Namen Gottes des Barmherzigen, des Allerbarmers. Und dann sagt Abdas, er hat das noch nie gehört und meint, was ist das für ein Spruch? Ja. Und dann erzählt er darüber und dann sagt der Prophet oder fragt er eben, woher kommst du? Wer bist du? Und dann sagt er ja, er kommt aus Ninive. Und dann sagt der Prophet, du kommst aus der Gegend von meinem Bruder Yunus. Und dann sagt er, wie, du kennst Yunus? Und dann sagt er, ja, natürlich kenne ich ihn. Alle Propheten sind Brüder und kennen sich untereinander. Ja. Und so wissen wir, ah, okay, Jona hat in Ninive gelebt. Mhm. Und es ist auch üblich, dass sehr viele Koranexegeten auch immer reingeschaut haben in die Bibel, im Ersten Testament, um eben zu schauen, okay, was ist deckungsgleich? Und Ninive ist dann tatsächlich auch hier deckungsgleich. Mhm. Und daher wissen wir, dass er aus Ninive ist. Wir haben auch irgendwie die Info, wieder nicht koranisch, aber von der Sira wieder, dass es auch so...
Sag nochmal, was die Sira ist.
Die Prophetengeschichte, genau. Und dass sein Opa Benjamin war, der Sohn von Jakob, also auch da nochmal die Prophetenlinie, was auch ganz spannend ist. Es fängt eigentlich auch mitten in der Geschichte an. Er hat den Auftrag, eben seine Religion zu verkünden. Sehr, sehr wenige, fast niemand glaubt an ihn und er hält das einfach dort nicht aus und möchte
in der Stadt
nicht aus, genau. Und möchte weg, also von dem Volk sich entfernen, weil...
Aber es ist ja schon ein anderer Anfang, ne?
Genau,
weil hier in der Bibel haben wir im Ersten Testament, soll er dahin.
Genau.
Und im Koran ist es so, er ist schon da, soll seine Religion verkünden, weil Jona bekommt ja im Ersten Testament den Auftrag zu sagen, dass die Stadt untergehen wird. Er bekommt ja nicht den Auftrag, seine Religion zu verkünden, sondern zu sagen... Ihr lebt schlecht, ihr werdet vernichtet, wenn ihr so weiterlebt. So
okay, das ist ein bisschen gekoppelt, ja, weil, also im Koran steht eben nicht Ninive. Ich weiß nicht, ob das dann um Ninive ist oder ob er schon da drin ist. Ich weiß nur, da das Volk an ihm nicht glaubt, wird es eben bedroht, mit einer Strafe konfrontiert zu werden. Und Gott gibt ihnen halt eben einen bestimmten Zeitraum, wo er sagt, wenn ihr in diesem Zeitraum quasi mir Folge leistet, dann wird dieses Unheil über euch nicht kommen. Aber das Volk hört ihm nicht zu und er hält es nicht mehr aus, sodass er auch die Frist nicht abwartet, was Gott ihm gegeben hat und geht. Und steigt eben, sucht sich ein Schiff und steigt da ein und lässt quasi ohne Befehl Gottes das Volk im Stich oder alleine. Und so wie du es auch erzählt hast, im Schiff kommt dann eben Unwetter und da muss jemand aus dem Schiff geworfen werden und unter anderem auch Gegenstände, damit das eben so ein Gleichgewicht wieder hat. Und es wird gelost auch und da kommt eben Jona im Los raus und er muss dann vom Schiff geworfen werden. Das ist dasselbe, es wird nicht vom Wal, also Hut steht drin und Hut kann man übersetzen mit Fisch oder auch Wal und ein großer Fisch halt eben. Das Komische ist, Yunus auf Türkisch heißt Delfin.
Aha.
Aber ich glaube nicht, dass Delfin, also Delfin ist ein bisschen zu klein für...
Ja, ja, aber weißt du, was ich über Delfine gelesen habe?
Dass Menschen schlucken?
Nein, dass sie tatsächlich, dass von ihnen gesagt wird, oh Gott, wenn wir hier Tierforscher haben, korrigiert mich, aber dass Delfine, wenn Menschen ins Wasser fallen und untergehen, drohen und da kommt ein Delfin dahergeschwommen, dass sie helfen, diese Menschen an die Wasseroberfläche oder auch wieder an Land zu bringen. Und das wird wohl auch über Pottwale gesagt. Deswegen finde ich das gerade sehr interessant, dass das im Türkischen Yunus Delfin heißt.
Ja, ja, das ist spannend.
Ist Jona, also Yunus, ein beliebter Name unter Musliminnen? Also ich hätte jetzt gedacht, so, mir kommt der so neu vor. Ich habe ihn wenig gehört.
Doch, Yunus kommt schon vor, aber ist halt nicht so häufig wie Ahmed oder Mohammed. Genau, er kommt dann eben, er wird dann verschlungen von einem Fisch, großen Fisch. Und da ist es normalerweise... Ist es ja so, dass, ob es jetzt ein Hai ist, ein Wal ist, dass ein Mensch da einfach nicht so drin sitzen kann und sagen kann, okay, ich bleib jetzt mal hier, ist ja auch richtig, richtig kuschelig. In Berlin gibt es eh keine Wohnungen hier. Also so ist es ja nicht. Und genau, das ist natürlich ein Wunder, weil normalerweise müsste es einfach, nicht mehr zu finden sein überhaupt im Bauch des Wals. Und da ist es halt ganz, ganz krass, die Message eben, dass Gott über alle Kausalitäten steht und dem Fisch befohlen hat, du frisst den Menschen jetzt nicht auf, das ist ein Prophet. Und ganz entscheidend war halt eben hier das Gebet vom Jona. Und sein Gebet lautet, es gibt keinen Gott außer dir, gepriesen seist du. Und jetzt ganz wichtig, ich war ganz gewiss einer derjenigen, die Unrecht getan haben. Also er gesteht quasi, dass er eigentlich hätte warten sollen, aber einfach zu voreilig war. Und in einem anderen Vers heißt es im Koran, dass wenn er diesen Lobpreis, dieses Gebet nicht ausgesprochen hätte, dann wäre er womöglich bis zum Weltuntergang im Bauch des Fisches geblieben. Mhm. Also das ist quasi natürlich, dass er eben ein Prophet ist und gottfürchtig ist, deswegen kam er auf die Idee, diesen Gebet auszusprechen und inbrünstig quasi Reue zu verspüren. Und ganz wichtig, das hatten wir, glaube ich, auch bei einem anderen Propheten, für uns ist es wichtig, niemals einen Propheten als Sünder darzustellen. Also es ist deswegen ein Fehltritt und keine Sünde, was er da begeht. Mhm. Alles passiert, damit wir Menschen Lehren daraus ziehen und nicht, weil Jona irgendwie ein schlechter Mensch war oder so.
Aber geht die Geschichte noch weiter mit Jona, ja, oder ist das das Ende?
Er wird dann ausgespuckt von diesem Fisch. Wir wissen aber nicht, wie viele Tage oder Nächte er dort verweilt hat. Wird ausgespuckt und in seiner Abwesenheit hat sein Volk auch vollkommen an Gott geglaubt und kein einziger blieb übrig, so heißt es, wer nicht geglaubt hat, genau wie bei dir. Und das passiert aber schon, während Jona weg ist. Und Jona trifft dann quasi sein Volk an, die dann quasi ihn aufnehmen und seinem Weg folgen. Und so steht es auch drin, dass eben das ist das einzige Volk, was mit einer großen Strafe Gottes prophezeit worden ist, aber dadurch, dass wahrscheinlich alle geglaubt haben, sie von der Strafe fernblieben und die Strafe nicht über sie gekommen ist. Mhm. Und genau, und mehr wissen wir eigentlich auch dann gar nicht mehr. Mhm. Also wir wissen nichts mehr.
Also die Geschichte mit dem Strauch oder dem kleinen Bäumchen, das da erwachsen ist, gibt es nicht.
Das gibt es nicht, aber es steht, es ist irgendwie die Rede von einem Kürbisbaum, Kürbisstaude, wo er ausgespuckt wird, bildet sich da oder er kriecht unter so einem Kürbisbaum, heißt das. Aber null Kontext. Also ich weiß nicht, was davor, spannend, was danach. Vielleicht ist es irgendwie auch, weiß ich nicht, eine andere Pflanze.
Und endet es auch mit einer Frage? Oder gibt es zum Ende von den Erzählungen um Jona eine Frage?
Soweit ich weiß nicht. Da muss ich aber nochmal reinschauen. Aber genau.
Also spannend ist ja festzuhalten, die Geschichte hat in unseren Heiligen Schriften Platz, im Koran und im Ersten Testament. Sie kommt vor, sie hat Ähnlichkeiten, vor allem das mit dem Wal kommt vor, mit der Stadt Ninive kommt vor, mit den Menschen, die plötzlich genau das tun, obwohl da ja ein Unterschied war, in dem was verkündet werden sollte und so weiter. Aber das ist interessant, dass es da doch so viele Überschneidungen gibt. Das ist im Christentum und auch in der Kirche, im Religionsunterricht in den Gemeinden eine ganz beliebte Geschichte. Eine ganz beliebte Geschichte im Kindergottesdienst, im Religionsunterricht. Ich habe ja von einem großen Möbelhaus einen riesigen Wal gekauft, den gab es dort, mit einem Mund. Der hat einen Reißverschluss und man kann den Reißverschluss aufmachen, dann ist das ein riesiger Mund und da passen sehr viele Playmobil oder Holzpuppen rein. Ja. Also wenn jemand so einen großen Wal sucht, gab es zumindest da, wenn ich den mitbringe und den Kindern die Geschichte erzähle, ich kann fast eine halbe Stunde lang diese Geschichte in allen Details erzählen, die kleben an den Lippen, weil das so eine unfassbare Geschichte ist.
Ja.
Und was mich ein wenig stört, der Fokus wird ganz häufig verschoben auf, es wird abgetan als eine unmögliche Märchengeschichte. Die kann ja gar nicht so passieren. Was ist da für ein Quatsch, was in euren Schriften steht von einem großen Fisch, der Jona auffrisst und dann wieder ausspuckt? Wir wissen alle, das kann doch nicht gewesen sein. Ja, aber da drin stecken ja Wahrheiten und nicht bloß oberflächliche Erzählungen zur Unterhaltung, sondern eine tiefe Wahrheit von existenziellen Fragen, Ängsten und Sorgen.
Ja.
Und ganz häufig haben unsere Schriften ja nicht den Anspruch von einer, genauso ist es passiert, ich gebe euch einen naturwissenschaftlichen Bericht, sondern von einer Erzählung, die etwas verdeutlicht, von einer Situation, von Gefühlen, von Ängsten, von Sorgen, von Gebet und so weiter. Das kommt hier vor. Und der zweite Punkt ist, dass ganz häufig, ich nehme mich davon nicht aus, weil es verleitet leider dazu, aber diese Szene mit dem Wal, wie der Jona verschluckt und wieder ausspuckt, wird häufig in der Erzählung überdimensioniert dargestellt. Dabei, wenn wir uns die anschauen, ist das ein Punkt von der ganzen Erzählung, der genauso wichtig ist wie die anderen Punkte auch. Die werden aber, die fallen so ein bisschen runter, weil das natürlich, ja, märchenhaft, mythisch, ein bisschen faszinierend auch einfach daherkommt, dieser große Fisch, der diesen Jona verschluckt. Und ganz Besonderes, also die Beliebtheit ist auch daran zu erkennen, nicht nur an den Kindergottesdiensten und an der Vielzahl der Unterrichtsentwürfe und Gestaltung für den Religionsunterricht, sondern auch an der Rezeption in der Kunstgeschichte. Also Jona ist so ein beliebtes Bildmotiv in christlichen Kirchen gewesen. Ich weiß nicht, ist es im Islam auch so? Darstellung oder Lieder, Texte, Poesie darüber?
Also Darstellung ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Auch wenn wir komplett an die Geschichte glauben, tatsächlich so ist es auch gewesen. Es ist keine Metapher dieser Wahl. Ist es, glaube ich, schon auch sehr präsent auch zu zeigen, ein Prophet, der einfach keine Unterstützung hat und einfach dem alles zu viel wird, auch das zu zeigen. Aber da nochmal auf das Wort Gottes zu vertrauen und einfach, auch wenn es schwierig ist, einfach versuchen durchzuhalten und Gott zu vertrauen, das ist, glaube ich, auch so eine große Message.
Ja, jetzt geht das fast ein bisschen unter. Mm. Ich hoffe, ihr habt es gehört, aber Kübra hat eine andere Interpretation und eine andere Herangehensweise an diese Geschichte als ich. Ich habe gerade so stark gemacht, dass das eine mystische Umschreibung ist und Kübra sagt mit einem Wort, wir glauben schon daran, dass das keine mystische Umschreibung ist. Also das möchte ich nochmal stark machen. Ja. Ihr merkt gerade live den Unterschied der Herangehensweise an die Berichte auch. Und das ist total wichtig, dass das, was ich zum Beispiel sage, nicht auf alle Religionen übertragen werden kann, sondern dass es da auch von dem Grundsetting her eine andere Betrachtungsweise gibt.
Auf jeden Fall.
Mhm. Du hast gesagt, die Geschichte ist wichtig, weil daraus Lehren gezogen werden. Welche werden daraus gezogen?
Eben dieses Vertrauensmessage ist ganz wichtig. Okay, das war jetzt ein Prophet, wie gesagt, das ist jetzt einfach ein Beispiel für uns. Aber für uns ist wichtig, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Wir glauben ja sehr stark daran, dass jeder Mensch geprüft wird und jeder Mensch, wir werden jetzt vielleicht nicht von dem Wal geschluckt oder wir sind keine Propheten, aber wir haben auch schwierige Zeiten. Manchmal haben wir Zeiten, wo nicht mal die eigene Familie irgendwie einer Person Glauben schenkt. Es muss jetzt nicht unbedingt was religiös Motiviertes sein, überhaupt, dass die Person sich alleine fühlt und dass man da einfach weiß, es kann sein, dass ich jetzt momentan vielleicht physisch alleine bin, aber ich bin nicht alleine in der Hinsicht, weil Gott immer bei mir ist. Und wenn Gott, dadurch, dass wir diesen Vertrauen, diese Hingabe zu Gott auch haben, das wird eben hier nochmal sehr stark für uns unterstrichen. Aber wenn du geduldig wartest, also nicht nur einfach in einer Ecke, sondern während du etwas tust, aktiv wartest, wird auch die Zeit kommen, wo Gott eben dich in eine bessere Lage versetzt. Und das ist so einer der wichtigsten Messages. Und dann gibt es noch eine zweite, und zwar ich erwähne ja auch sehr oft Bediüzzaman Said Nursi, ein muslimischer Gelehrter aus dem 19. Jahrhundert. Und er sagt zum Beispiel, Jona wurde zwar von einem großen Fisch verschlungen und ihn hat dann quasi Gott gerettet, weil er diesen Gebet ausgesprochen hat. Und wir Menschen, wir merken es gerade gar nicht, aber wir sind momentan in einer schwierigen Situation als Jona. Wir sind zwar nicht in einem Bauch des Wals, aber unsere Gier, unser innere Schweinehund, sage ich jetzt einfach mal, Nefs auch genannt, treibt uns in gewissen Sachen, was quasi uns von Menschlichkeit entfernt und verleitet uns zum Bösen. Und wir sind dann quasi auch in einer schwierigen Situation als Jona und müssen quasi durch das Bittgebet mit Jona uns eingestehen, dass wir auch Menschen sind, die Fehler haben und immer wieder auf Gott quasi zurückkehren wollen und versuchen wollen oder Gott quasi darum bitten, uns zu helfen. Also, und da ist deswegen sehr wichtig, dass man auch diesen Gebet von Jona quasi ausspricht und sagt, ich bin derjenige, der sich Unrecht getan hat, lieber Gott, bitte nimm mich mit oder zeig mir oder leite mich den geraden Weg und vergiss mich quasi nicht. Genau.
Aus christlicher Perspektive, wenn wir uns die vier Kapitel anschauen, dann fällt auf, dass das Gebet im zweiten Kapitel ganz andere Wörter verwendet und eine ganz andere Sprache. Ah. Also kommt man oder kommen einige zu dem Schluss oder zu der offenen Frage, wurde es hinzugefügt? Denn es gibt Leitworte und einen Erzählstil in Kapitel 1, 3 und 4, die sehr ähnlich sind. Und Kapitel 2 ist nur dieses Gebet und das hat einen ganz anderen Erzählstil. Das nimmt ganz andere Wörter auf, eine ganz andere Sprache. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr eine Bibel zu Hause habt oder auch nicht, schlagt euer Internet, schmeißt euer Internet an, schaut euch das mal an. Das manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute denken, ach, das ist nur was für die WissenschaftlerInnen. Aber wenn man mit diesem neuen Aspekt einfach mal den Text anschaut und du kannst dir einfach mal einen Stift nehmen und die gleichen Wörter markieren, dann wird dir auffallen, dass die gar nicht im zweiten Kapitel vorkommen, sondern ganz andere. Das ist eine schöne Übung oder Aufgabe mal, um sich Texte so ein bisschen zu erschließen oder eine andere Perspektive zu kriegen.
Ist das Gebet jetzt ein bisschen ähnlich?
Nein, das Gebet hat benutzt ganz andere Wörter.
Ah, ja. Also mit Ähnlichkeit meine ich zum Koran. Also das,
ach so, ja, das weiß ich nicht. Magst das müssten wir einfach vorlesen? Machen. Also, warum eins?
Oder ja, alle
du
drei,
hast ja alle drei? Was?
Achso, ich dachte, du hast drei unterschiedliche
Nein,
Gebete.
Ein Gebet
so.
Und vier Kapitel.
Oh Gott, okay.
Aber ihr habt auch ein Gebet, genau, richtig?
Genau.
Und unser Gebet, also unser in Anführungsstrichen, ist 10 Verse lang.
Oh.
Siehst du das?
Ah, ja,
ist das auch so lang bei euch?
Nee, das habe ich vorhin gelesen, es war nur ganz kurz. Es gibt keinen Gott außer dir, gepriesen seist du. Ich war ganz gewiss einer derjenigen, die Unrecht getan haben.
Ah, interessant. Also es ist super lang hier. Hier wird erzählt, hier heißt es zum Beispiel, als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn, er antwortete mir. Aus dem Inneren des Totenreichs rief ich um Hilfe. Da hast du mein lautes Schreien gehört und so weiter. Alle deine Wellen und Wogen, Wasserströme umgaben mich. Ich dachte, ich bin verloren, verstoßen aus deinen Augen. Also es wird sehr dramatisch auch erzählt. Und gut, dass du nochmal nachfragst, weil eine der christlichen Interpretationen ist, Jona ist eigentlich ein archetypischer Christus. Er verbrachte 3 Tage im Totenreich. Und man kommt zu dieser Interpretation, weil das im Gebet selber vorkommt. Und dann steht er wieder auf, indem er ausgespien wird vom Fisch. Das ist eine ganz klassische Interpretation. Oder entweder mit dem Schwerpunkt der Buße zum Beispiel oder mit dem Schwerpunkt ich bin nicht allein, ich bin trotzdem gehalten von Gott, wie im Bauch, sicher umgeben. Andererseits gibt es manchmal auch den Schwerpunkt auf, das ist ja auch eine ängstliche Situation im Bauch des Fisches, es ist dunkel, man kennt den Ausgang nicht, also beziehungsweise ne, es gibt keine Sicht, es gibt nichts zu sehen, auch der Ton, auch das Hören, auch das Fühlen ist ja ganz anders in einem abgedunkelten Raum. Also es gibt einerseits Interpretationen von Geborgenheit in diesem Raum, aber auch eine Interpretation von Unsicherheit und Ängsten. Aber es gibt eben diesen archetypischen Christus, der mit Jona auch interpretiert wird, indem er eben stirbt und nach 3 Tagen wieder aufersteht. Und vor allem wird mit der Auferstehung dann auch nochmal die Taufe symbolisiert aus dem Wasser hinaus. Also so ist ja auch die Interpretation der Taufe. Im Wasser der Taufe geht unter, was dich von Gott trennt. Und mit dem Wasser der Taufe stehst du auf in einer neuen Verbindung und Beziehung zu Gott. Das wird dadurch nochmal symbolisiert. Obgleich, das wissen wir, ist das natürlich eine Geschichte im Ersten Testament. Ja, also die Interpretation kam ja natürlich erst hinterher. So, das ist klar.
Das ist so spannend. Als ich jetzt mich zu dieser Folge vorbereitet habe, da habe ich auch öfters gelesen, Yunus wird auch in den Erzählungen, also jetzt nicht im Koran, als Yunus ibn Metta. Und hier ist jetzt die Frage, also Sohn von Metta. Und hier ist die Frage, sehr viele Gelehrten sagen, Metta war sein Vater. Und sehr viele sagen auch, Metta war seine Mutter. Und im Koran oder im arabischen Raum oder damals war es nicht üblich, dass jemand nach der Mutter benannt wird. Und das haben wir im Koran nur bei Jesus, weil Jesus keinen Vater hat, Sohn Marias. Und manche Gelehrten sagen, dass es bei Yunus auch der Fall ist und Mata die Mutter ist. Wegen der, man sagt, weil er so wie gestorben, als gestorben gilt, ist er irgendwie dann, und Verstorbenen nennt man dann anscheinend nach der Mutter. Also ich habe keine Quellen dazu, deswegen rede ich jetzt hypothetisch. Da gibt es aber schon auch die Meinung, dass man sagt, okay, Metta war die Mama und die Idee war eben, dass er so gestorben und quasi so wie gestorben, nicht gestorben, aber wie gestorben war. Aber es kann auch sein, dass es Israeliat ist. Israeliat sind alle Sachen, die in der koranischen Exegese vorkommen, die sich aber von vor allem vom Ersten Testament abgenommen worden sind und eben, also hat nichts mit Israel zu tun, sondern mit Beni Israel. Genau, und das kann sein, dass es dann von der Richtung kommt und von der Idee auch kommt. Das ist jetzt spannend.
Aber hört ihr das, wie spannend das ist, wenn wir das selber in unseren Vorbereitungen nicht lesen voneinander und kommen dann, das verbindet sich das. Und man denkt so, wie interessant.
Ja,
so ist
definitiv.
Das. Cool. Ich würde gerne noch sagen, dass ganz oft wird die Jona-Geschichte irgendwie auch als eine Satire auf einen Propheten gelesen. Also ich habe am Anfang gesagt, ich habe ja diesen roten Wutkopf im Kopf, wenn ich an Jona denke. Und das ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern auch gemeint. Man kann die Geschichte, die Jona-Geschichte im Ersten Testament tatsächlich auch so lesen und so erzählen, als eine Satire auf einen Propheten, der trottelige Prophet, der sich nicht traut, der keinen Mut hat, der dann am Ende unter diesem Rizinusstrauch irgendwie wütend sitzt und auch noch trotzig mit seinem Fuß aufstampft und das einfach nicht irgendwie annehmen kann, was Gott sagt. Das kann man natürlich so erzählen, dafür gibt es Punkte, das ist klar, aber das wird, glaube ich, der Tiefe dieser Geschichte, dieser Prophetengeschichte auch nicht gerecht, weil da viel mehr drin steckt. Und ich habe noch eine ganz spannende Interpretation oder Deutung mitgebracht. Und zwar kann die Jona-Geschichte auch als eine Traumageschichte gedeutet werden. Und zwar gibt es dafür auch einzelne Anzeichen, die Symptome einer Traumatisierung zeigen. Die Assyrer haben Traumatisierung als Kriegstechnik eingesetzt. Und Ninive war ja eine Stadt in Assur. Und die Assyrer galten als ein absolut gewalttätiges und grausames kriegstreibendes Volk. Ja. Und die haben teilweise in derselben Generation mehrfache Invasionen ausgelöst, haben sogar tatsächlich, das weiß man anhand von Bildern, Kriegspropaganda betrieben, und zwar in den düstersten Bildern. Die haben sie gezeichnet, was mit den Menschen, mit den Bedrohten passieren wird, wenn sie sich zum Kampf bereit erklären. Am besten sollen sie sich sofort ergeben, damit ihnen all dieses nicht passiert. Und das hat nicht nur innerhalb einer Generation, sondern über mehrere Generationen hinweg auch zu einer kollektiven Traumatisierung geführt, aufgrund dieser gewalttätigen, grausamen Kriegstechniken. Und wenn wir das vor Augen haben und jetzt Gott hören, der zu Jona sagt oder die zu Jona sagt, geh nach Ninive und verkünde denen in 40 Tagen, wenn sie sich nicht nach meinen Worten richten, wird die Stadt zerstört. Und Jona haut ab, dann kann diese Flucht zum Beispiel als eine Art des Freezings gesehen werden, was eine Folge von Menschen, die von Trauma betroffen sind oder traumatisiert sind, passieren kann, dass sie bewegungslos werden, dass sie flüchten, dass sie abhauen und es nicht annehmen können. Das finde ich ganz interessant. Auch die Überdimensionierung des Täters, also des Tätervolkes in diesem Sinne, die Adjektive, die benutzt werden, um Ninive auch zu beschreiben, sind immer groß, in die große Stadt mit den so vielen Einwohnern. Das wirkt überladen und kaum zu bewältigen für Jona. Und auch zum Beispiel, dass er läuft weg, auf dem Schiff versteckt er sich zum Beispiel, er fällt auch in sich irgendwie zusammen, fällt auch in einen Schlaf. Das kann auch der Schlaf der Erschöpfung sein, aufgrund dieser Überforderung, was er tun soll. Und später im dritten Kapitel nimmt er das dann an und verkündet das ohne große Gebaren. Wenn wir uns die anderen Prophetinnen vor Augen führen, wie die sich auf Podeste stellten und irgendwie mit dem prophetischen Wind im Rücken, irgendwie das verkündeten, wozu sie berufen worden sind und sich sicher sind und selbstbewusst sind und gegen diese Menschen, so mit Gott an der Seite. Und Jona, der ohne große Gebaren, ohne großes Pompom, das einfach sachlich seinen Dienst tut, in Anführungsstrichen, ist auch ein Punkt, der bei traumatisierten Menschen vorkommen kann, dass sie das einfach ausführen. Das finde ich ganz interessant, dass diese Punkte da auch so deutlich werden. Und dass dieses Gebet, das so eine andere Sprache hat, wird in diesem Fall, wenn man die Interpretation der Traumatisierung vor Augen führt, mit diesen anderen Worten, ist das eine Rückbindung an das Urvertrauen, eine Rückbindung am Ende nicht zu fallen, sondern in der größten Herausforderung, in dieser großen Not, dieses Gebet zu sprechen. Und am Ende ist es nicht der wütende Trotzkopf, sondern die Wut, dass Gott zum Tätervolk hält, dass er auch gerecht gegenüber TäterInnen ist. Das ist die große Ungerechtigkeit, die Jona spürt. Jona wünscht sich eine Solidarisierung Gottes mit den Betroffenen, mit den Opfern, mit den Traumatisierten. Das tut Gott auch. Aber Gott hält auch zu den Tätern, nachdem sie umgekehrt sind, zerstört Gott sie nicht. Das finde ich total interessant, also wenn man das aus dieser Perspektive liest.
Yeah.
Und am Ende, kurz vorher, wünscht sich Jona ja auch den Tod. Nach dieser Geschichte und auch dieser Retraumatisierung und so weiter, verfällt, so kann man es interpretieren, Jona in eine Erschöpfungsdepression. Es geht nichts mehr. Ich bin am Ende. Ich möchte sterben. Und dann macht Gott nochmal diese Position deutlich und es endet eben offen mit der Frage. Und ja, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Da kann man noch viel tiefer einsteigen, aber das war mir jetzt irgendwie wichtig, auch diese Interpretation nochmal zu teilen.
Das ist so spannend. Und ich finde gerade auch die Sichtweise, die Frage haben wir ja immer wieder, warum oder hält Gott zu den Tätern, warum sind die Täter immer noch aktiv und dürfen immer noch ihre bösen Taten vollziehen? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig der Punkt, alles hat seine Zeit. Und vor allem, wir glauben sehr stark daran, auch Gott ist der Gerechte, Gott ist Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit, absolute Gerechtigkeit, wird sich aber erst im Jenseits spiegeln und nicht im Diesseits. Und das ist, glaube ich, halt so ein Punkt, was auch Hoffnung schenkt. Vor allem, was auch Hoffnung schenkt, ist, finde ich, alle Schmerzen gehen irgendwann vorüber. Manchmal ist es auch, die Zeit ist manchmal auch so, dass die Schmerzen vorübergehen, aber es für dich vielleicht zu spät ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber so wie jeder Tag Abend wird, wird auch alles vergehen. Also auch die Schmerzen. Und ich finde auch, dass man da quasi auch festhalten kann. Aber wenn es auch manchmal so ein schwieriger Punkt ist, so wie du jetzt erzählt hast, wo Jona sich den Tod wünscht, auch so eine Erzählung hatten wir auch zum Beispiel bei der Maria-Erzählung im Koran, dass das quasi auch, das möglich ist, dass das sind auch Menschen, dass sie dann sagen, das halte ich nicht mehr aus.
Maria wünscht sich den Tod im Koran?
Ja, wo sie mit dem Baby quasi offenbart wird und sie weiß, das kann sie nicht ihrem Volk erzählen und es wäre besser, wenn ich gestorben wäre, meinte sie dann da. Aber dazu können wir vielleicht mal wann anders mehr.
Aber das finde ich spannend und zwar gerade in Bezug zu Schwangerschaftsabbrüchen und in dieser Diskussion. Genau, fände ich sehr spannend, müssen wir nochmal aufmachen.
Ja. Und die jüdische Einblicke haben jetzt natürlich vielleicht wir jetzt beide nicht so mit eingeben können oder gar nicht. Dafür haben wir Esther, da hören wir jetzt auch mal gerne rein.
Genau, Esther, wir sind ganz gespannt. Erzähl uns doch mal, welche Bedeutung hat die Jona-Geschichte denn im Judentum?
Ja, sehr gerne. Jona ist nämlich wirklich einer der ganz großen Propheten. Als erstes fällt einem vielleicht immer gerade Moses ein oder Jesaja, Amos, die mit den ganz großen Taten und Gedanken, 10 Gebote, Jesaja, der vor den Abweichungen des Volkes gewarnt hat, nicht den falschen Weg zu gehen, Amos, der die Gesellschaft kritisiert hat. Und dann kommt Jona. Der will nicht mal nach Ninive. Ne? Jona ist wirklich einer meiner Lieblingspropheten. Der ist gut nachzuvollziehen, der ist kein schillernder Held. Und An Yom Kippur wird er bei uns gelesen. Yom Kippur, das ist der Tag, an dem Mensch in sich geht, in dem man über Fehler nachdenkt, die große Chance auf einen Neuanfang hat. Das ist 10 Tage immer nach Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, und alle hatten genug Zeit, sich über ihr Leben und Handeln Gedanken zu machen. Und dann kommt Yom Kippur und dann kommt Jona. Und an Yom Kippur muss man ehrlich vor sich selbst sein, demütig sein und vor allen Dingen dann handeln. Das ist die Geschichte von Jona. Er ist mit seinem ganzen Herzen jüdisch. Wir haben ja gerade gesprochen, ne, über die Seemannschaft, die ihn über Bord schmeißt und fragt, wer er sei. Und die fragen, was ist deine Arbeit, woher kommst du, welches ist dein Land und von welchem Volk kommst du? Und Jona antwortet, Ivri anochi, ve'ed Adonai Elohei shamayim ani yare. Ich bin Jude und ich fürchte den Gott des Himmels. Er definiert sich nicht über seinen Beruf oder über seinen Wohnort, wo er herkommt. Er definiert sich über das Jüdischsein. Und das nach dieser schaukligen Seefahrt, ne? Es dämmert ihm gerade, dass er Verantwortung übernehmen muss. Und dann die 3-tägige Aufenthalt im Walmagen. Auf jeden Fall kommt er jetzt ja nach Ninive und siehe da, die Menschen beachten seine Warnung und bereuen ihren Lebenswandel und werden dadurch von Gott verschont. Wieder Yom Kippur, eine Geschichte von Umkehr und einem warmherzigen Gott. Wir haben eine zweite Chance. Und das alleine wäre ja schon eine gute Geschichte, aber in dieser Geschichte bleiben wir am Protagonisten dran. Denn anstatt sich zu freuen über Gottes Gutmütigkeit, fängt Jona eine Diskussion an. Jona ist wirklich eine ganz harte Nuss. Aber mit einer vorbildlichen Pädagogik lehrt Gott Jona, dass er alle seine Geschöpfe liebt. Ganz gleich, welcher Nation sie sind, welche Sprache sie haben, es sind seine Geschöpfe. Und in dieser Geschichte findet nicht nur das Volk von Ninive durch einen Hinweis von Jona wieder zu einem rechtschaffenen Leben, sondern auch Jona selber muss richtig an sich arbeiten. Kaum hat er sein eigenes Verhalten, nämlich die Flucht nach Tarshish, statt seinem verantwortungsvollen Handeln, kaum hat er das überdacht und jetzt glaubt er, er sei ein besserer Mensch, muss er an seiner Überheblichkeit wieder ein bisschen arbeiten und sich etwas von der Geduld und Nachsicht mit anderen aneignen, die Gott ihm doch gerade erst gezeigt hat. Das ist die tolle Geschichte, die uns unglaublich viel über unser eigenes Verhalten sagt und auch über unser gesamtgesellschaftliches Verhältnis. Niemand hat Vorrechte und alle verdienen eine Chance im Leben. Man könnte also sagen, ganz populistisch, wir sind Jona. Jona hat zu Recht seinen festen Platz in der Liturgie an Yom Kippur.
Esther, Jona ist ja ein hebräischer Name. Was bedeutet das eigentlich?
Jona bedeutet wörtlich Taube. Tiere sind sehr beliebte Vornamen, wie zum Beispiel auch Ari, der Löwe, oder Dag, Fisch. Die berühmteste Taube ist wohl die von der Arche Noah, die also Noah ausschickt, und sie kommt zurück und hat ein Ölblatt dabei, wodurch Noah weiß, dass sie Land gefunden hat.
Vielen lieben Dank, liebe Esther, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Und ja, das ist einfach zu sehen, wie krass sich das auch manchmal unterscheiden kann, manchmal aber auch irgendwie sehr viele Parallelen hat oder manchmal auch einfach, vor allem jetzt auch bei der koranischen Exegese, dass man dann auch irgendwie sehen kann, der Koran ist nicht so detailhaft, dass man dann auch nochmal schauen kann. Also für mich ist es sehr spannend zu sehen, was im Ersten Testament quasi dann drinsteht und da das nochmal rausbekommt. Und ja, ich denke, wir sind auch so am Ende dieser Folge. Ich finde es immer wieder spannend, irgendwelche Propheten oder Figuren aus dem Koran, aus der Bibel, aus der Tora uns anzuschauen, weil ja, das ist immer spannend, finde ich.
Vielleicht konnten wir euch auch ein bisschen deutlich machen, wie sehr es sich lohnt, die Geschichten zu lesen, denn es werden so viele Gefühle und Situationen angesprochen, die vielleicht aus unserer Perspektive heute über 2000 Jahre alt sind, aber trotzdem immer noch eine Wahrheit beinhalten, die uns auch heute noch immer berührt. Und die unterschiedlichsten Elemente jetzt in der Jona-Geschichte, die 4 Kapitel im Ersten Testament, vielleicht, wir kennen diese Situation vielleicht auch. Mhm. Von dir wird was gefordert und du läufst in die entgegengesetzte Richtung. Auf gar keinen Fall. Entweder ganz sichtbar, also du verlässt den Ort und ziehst weg, oder nicht so sichtbar, du duckst dich und antwortest nicht auf Nachrichten oder schreibst deiner Chefin nicht zurück, einen bestimmten Auftrag zu erfüllen oder Erwartungen von deiner Familie. Oder, oder. Mhm. Also das bietet ja Anknüpfungspunkte, ja, auch in unserem Leben heute, oder verschluckt zu werden im Walfisch. Also wenn wir es metaphorisch deuten, genau. Zum Beispiel, wo sitzen wir? Im Dunkeln, alleine, verlassen, wissen nicht, wie es weitergeht. Ich denke, da können auch Menschen andocken auf diese, an diese existenziellen Ängste. Oder die Wut darüber, über Gottes Handeln, über Gottes Gerechtigkeit, den Ausgang einer Geschichte nicht zu kennen, sondern das Letzte, was wir hören, ist eine Frage, die an uns gerichtet ist und die uns begleitet. Das, finde ich sehr, sehr interessant. Und was ich super toll finde, was wir noch gar nicht so hineingenommen haben, ist aber die Beziehung zwischen Jona und Gott. Mhm. Also es gibt eine Beziehung, es gibt ein Beieinandersein der beiden, ob in der Wut, also da, oder in der Diskussion miteinander.
Und ich finde auch spannend, Jona ist jetzt eine religiöse Figur, können wir so sagen. Ich kann mich stark erinnern, dass ich das als Kind auch irgendwie in einem Animationsfilm gesehen habe und keine muslimische Animation. Und dann habe ich mal kurz gegoogelt und tatsächlich, es war bei Pinocchio. Bei Pinocchio ist eine Folge, wo Pinocchio von dem Wal geschluckt wird. Und welche Szene bei mir so präsent war, dass er im Mund vom Wal ist und irgendwo kommt so ein Lampenschnur, wo er die runterzieht und dann ist es hell im Wal und er wird dann auch heil und gesund rausgespuckt. Also da finde ich es nochmal spannend zu sehen, religiöse Figuren, die in nicht unbedingt direkt religiös vermittelnde Sendungen vorkommen. Und vielleicht habt ihr ja auch schon mal andere entdeckt. Falls ihr noch Anregungen habt, Kommentare habt.
Genau, andere Interpretationen
vielleicht. Andere Interpretationen habt.
Dann vielleicht kommt die Jona-Geschichte in eurer Religion vor, die nicht jüdisch, muslimisch oder christlich ist.
Das ist sehr spannend. Oh ja. Schreibt uns an 331podcast@house-of-one.org. Und wir sehen uns
dann wieder in der nächsten Folge,
das
oder?
Stimmt.
Nee, wir hören uns
wir
in der nächsten Folge.
Wir hören uns
wieder
in der nächsten Folge und wir sehen uns hoffentlich. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. In modern türkischen, wenn man sagt, schau mal, da die Yunus kommen, dann meint man nicht, dass die Delfine kommen, sondern dass die Polizisten kommen, weil die Polizisten tragen so eine blaue Uniform und das ist, glaube ich, so nicht Code, weil das jeder weiß, aber spannend.
Ja.